Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute bei mir jemand, der in der Stadt Fulda schon für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, will ich mal sagen, im positiven Sinne meiner Meinung nach. Heute bei mir Andreas Görke. Hallo Andreas.
Hi Shaggy.
Wir kennen uns ja auch schon ewig, also ewig sagen wir mal so, schon viele Jahre zumindest.
Ja.
Seit du graue Haare hattest.
Ah nee, wir kannten uns glaube ich auch schon vorher. Wir haben uns irgendwann mal übers Kreuz kennengelernt, genau. Und auch schätzen gelernt.
Und ich habe ja auch schon auf deinem Geburtstag als DJ aufgelegt und so weiter und so fort. Das heißt, wir kennen uns auch gut.
Ja.
Und wir sind beide Mitglied bei Fulda stellt sich quer.
Ja. Das stimmt.
Da reden wir auch gleich drüber, aber bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Erstmal ganz kurz, vielleicht in einem Satz, beschreib dich mal, bevor wir ganz vorne anfangen. Was macht ein Andreas Görke aus? Worüber könnte man Andreas Görke kennen?
Oh, schwere Frage. Sozial, hart im Nehmen, hart im Austeilen auch, aber einen unheimlich weichen Kern.
Genau, das stimmt. Genauso hätte ich dich auch beschrieben. Sehr, sehr schöne Beschreibung. Fangen wir bei dir, wie gesagt, ganz vorne an. Du bist nicht in Fulda geboren, du bist ja in Mettmann geboren. Mettmann kenne ich vor allem auch durch den Film Samba in Mettmann von Hape Kerkeling. Mettmann ist ein Ort mitten im Ruhrgebiet.
Nee, nicht mitten im Ruhrgebiet, im Rheinland. Man kann sagen, bald ein Vorort von Düsseldorf. Ja. Aber Mettmann ist auch andersrum noch bekannt, nicht nur über den Film von Hape Kerkeling, sondern Mettmann ist die Heimatstadt von Campino.
Ja, Campino. Und dem hast du auch einiges gemeinsam, würde ich mal sagen. Aber das Ruhrgebiet natürlich, ich habe es ein bisschen aufgefasst, weil natürlich ist Mettmann nicht im Ruhrgebiet, aber dein Herz, das liegt im Ruhrgebiet.
Ja, das liegt daran, ich bin in Gevelsberg, das ist also ein Vorort vom Ruhrgebiet, gehört noch offiziell zum Sauerland, ist aber Ruhrpott schon, bin ich aufgewachsen. Ich habe mein halbes Leben im Ruhrpott verbracht, fühle mich auch als Kind des Ruhrgebiets. Mein Vater ist gelernter Bergmann und war hinterher Stahlkocher. Also bei uns herrscht in der ganzen Familie, also ist schon das Herz aus Stahl und Richtung Ruhrpott getrimmt. Und natürlich kommt neben meiner Frau und meiner Familie meine große Liebe aus dem Ruhrgebiet, der FC Schalke 04.
Nicht Dortmund.
Nee, das war in unserer Familie verboten. Das war immer die verbotene Stadt, Dortmund. Und man hat immer so schamhaft gesagt, oh je, ich muss mal zum Arzt. Ja, warum? Ja, ich fahre nach Dortmund. Ich muss mich gegen alles Mögliche impfen lassen. Aber Spaß beiseite, ich schätze auch Dortmund vom Fußball her.
Hat denn der kleine Andreas Görke schon damals ein Ziel im Leben gehabt? Ist das in diese Richtung, die er heute eingeschlagen hat, gehen würde? Oder hast du einen anderen Traumberuf gehabt?
Ach, Traumberuf. Ich glaube, ich habe überhaupt keinen Traumberuf gehabt. Ziele. Bei mir stand schon mal soziale Gerechtigkeit unheimlich im Vordergrund. Auch schon als Jugendlicher. Ich war dann Schülersprecher, Jugendvertreter im Betrieb. Und das war immer für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Traumberuf, ja klar, Lokführer wollte ich nicht werden. Profifußballer hat es nicht für gereicht. Sänger, ich konnte nicht singen. Deshalb, nee, gab es nicht. Und ich fühle mich mit denen wohl, wie sich das alles so entwickelt hat.
Also, dann lass uns doch diesen Weg auch mal einschlagen, denn du hast ja über 30 Jahre oder fast 30 Jahre, ich glaube über 30 Jahre sogar, als in verschiedenen Funktionen bei Gewerkschaften gearbeitet. Aber wie ging der Weg dahin? Also du hast ja nicht gesagt, hier, ich bin jetzt 16, ich bin Andreas Görke, ich möchte jetzt hier bei euch in der Gewerkschaft eine Funktion übernehmen.
Nee, ist schon ein schwieriger Weg. Ich war erst Jugendvertreter in einem Betrieb, so das ganz klassische IG Metall-Mitglied, weil bei uns daheim war es so, mein Vater hat mir schon gesagt, Junge, wenn du anfängst zu arbeiten, musst du in die Gewerkschaft, das ist Ruhrgebiet, das gehört dazu. Bei einem anderen Punkt habe ich erstmal nicht auf ihn gehört, das war, du musst Mitglied der SPD werden. Da habe ich gesagt, du kannst mich mal, Vater. Ich bin einen anderen Weg eingeschlagen, habe dann eine Ausbildung gemacht bei Mannesmann in einem Riesenbetrieb. Kann man sich kaum vorstellen, hier in Fulda so ein Betrieb in der Größe. Wir haben Werksbusse gehabt, die Leute von A nach B gebracht haben, Werksfahrräder. Also es war ein Riesenbetrieb. Dort bin ich dann auch Jugendvertreter geworden, habe dort Industriekaufmann gelernt. Ja, nach der Ausbildung stand schon so ein bisschen fest, dass ich einen politischen Weg gehen würde. der war schon auch so ausgerichtet von meiner Seite her. Ob das der Richtung Gewerkschaft gehen sollte, war mir damals noch nicht so klar. War dann auf einen Lehrgang und habe mich ganz fürchterlich in eine Frau aus Wiesbaden verliebt. Bin dann irgendwann mal in Wiesbaden gelandet. Bin dann in den Sozialkassen des Baugewerbes gelandet. Und die braucht, irgendwie war da kein Mensch, der Jugendarbeit machen wollte, ehrenamtlich. Ja gut, habe ich gesagt, das mache ich noch nebenher. Hatte auch Spaß daran und es hat mir unheimlich Freude gemacht, wieder Gewerkschaftsarbeit zu machen. Bin dann irgendwann mal gefragt worden, hey, hast du nicht Bock, ein Studium zu machen? Im Arbeitsrecht, Sozialrecht, Soziologie und du könntest hauptamtlicher Gewerkschafter werden.
Das Studium, das hast du dann auch gemacht, in einer ganz besonderen Stadt?
Ja, das war grauenvoll, in Dortmund. war schon hart, vor allen Dingen das Studentenwohnheim, in dem ich gelebt habe, war neben dem Stadion von Borussia Dortmund. Das heißt, also wir haben immer alles live mitgekriegt. Aber es gab auch schöne Zeiten, weil die Westfalenhalle dort war und ja. Ich konnte meinem Hobby Konzerte nachgehen. Ja. Hab dann die Studium gemacht, bin dann hauptamtlich geworden, musste dann nach Fulda, meine erste hauptamtliche Stelle. Mein erster Gedanke war, oh Gott, hier willst du wieder weg, 1990, hier bleibst du nicht lange.
Das heißt, du bist wegen des Jobs nach Fulda gekommen.
Richtig. Ja. Und hatte dann so ganz, meine erste Nacht habe ich im Kolpinghaus verbracht, im Hotel, hab dann so ein möbliertes Zimmer gekriegt, mit Familienanschluss, was nicht so schön war. Wollte immer wieder weg aus Fulda und bin dann nach Frankfurt gegangen, im Auftrag meiner Gewerkschaft, bin dann in den Bundesvorstand gewechselt als Fachreferent, aber ich wollte nicht mehr aus Fulda weg. Ich habe mich total in Fulda verliebt. Ich liebe diese Stadt mittlerweile und ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen.
Ja, Fulda ist auch eine wunderschöne Stadt. Also ich bin ja auch gebürtiger Fuldaer, bin auch mal weggezogen, aber ich bin zurück nach Fulda gekommen damals. Also Berlin war dann nicht meine Stadt, dann doch lieber das schöne, beschauliche Fulda. Und Fulda passiert ja auch eine ganze Menge. Lass uns gleich auch über etwas, was du in Fulda gegründet hast, was auch im Namen das Wort Fulda auch hat, sprechen. Aber lass uns ganz kurz nochmal bei der Politik bleiben. Das ist ja nicht nur ein Hobby, sondern du bist ja auch wirklich da aktiv. Fangen wir mal an. Du hast gesagt SPD, nein, das kommt nicht in Frage, kam später doch. Aber fangen wir mal mit der DKP an. Erzähl mal ganz kurz, wie es dazu kam.
Ja, ich bin da, also die Stadt, wo ich gelebt habe, Gevelsberg, war eine arbeitermäßig geprägte Stadt.
Ja.
Ich war damals 14 Jahre und hatte mein Jugendzentrum als Treffpunkt. Und ich komme einen Tag zu meinem Jugendzentrum hin. Da sollte das geschlossen werden. Und da war ein Jugendverband, die haben das Jugendzentrum besetzt. Haben gesagt, nix, das soll bleiben. Wir besetzen das Jugendzentrum, es muss bleiben. Und dann habe ich Kontakt zur SDAJ gekriegt, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Bin dann auch dort Mitglied geworden, bin dort politisiert worden, ziemlich stark auch, geprägt, gerade in dem Bereich Antifaschismus. Natürlich habe ich viele, viele Dinge gesehen mit aus einer rosaroten Brille, was mir erzählt worden ist. Mhm. Und was mir imponiert hat, war halt dieser Befreiungskampf Lateinamerika, damals Nicaragua, auch in Südafrika, die ANC, Nelson Mandela. Mhm. Und das hat mir einfach imponiert, dass diese Organisation auch so eine Solidarität hingezeigt hat. Mhm. Im Nachgang muss ich sagen, schämen? Nein. Ich habe viel gelernt in dieser Organisation. Vor allen Dingen habe ich eins gelernt, das Kämpfen. Und habe eins gelernt, immer wieder aufzustehen. Mhm. Aber natürlich habe ich viele, viele politische Dinge, die ich heute ganz anders sehe, verkehrt gesehen. Mhm. Es fängt an, zum Teil die DDR, die man verherrlicht hat in dieser Partei, die ich heute mit ganz, ganz anderen kritischen Dingen sehe. Wenn ich heute sehe, diese Freundschaft zu Russland oder wenn man sagt, Friede mit Russland, Friede mit China, wo ich sage, ich habe meine Bauchschmerzen damit, weil meine Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine. Ich selber fahre ja auch regelmäßig in die Ukraine hin mit Hilfslieferungen und habe Solidaritätsprojekte dort. Da habe ich schon meine Bauchschmerzen gehabt. Oder wenn es heißt, raus aus der NATO oder raus aus der EU. Da habe ich mir immer die Fragen gestellt, oder ich habe die Fragen gestellt, nennt mir eine Alternative. Mhm. Und die konnte man mir nicht nennen. Und es war für mich ein längerer Prozess, weil auch viele Freundschaften dranhängen und alles Mögliche aus der Partei auszutreten. Es war schwierig. Im Nachgang bin ich froh, aber ich bereue nichts, weil ich habe keinen Menschen etwas getan mit meiner Parteimitgliedschaft. Ich habe keinen Menschen geschädigt. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich Menschen schädige, dann muss ich mich für was entschuldigen und schämen. Aber ich muss sagen, ich finde heute noch gerade die marxistische Mehrwerttheorie für äußerst spannend und auch eine Kapitalismuskritik halte ich für heute in der heutigen Situation für spannend. Deshalb sage ich, ich habe viel gelernt und ich muss es jetzt nur anders anwenden.
Du hast es gerade im Nebensatz gesagt, du bist ein überzeugter Europäer.
Ja.
Wie viel Angst, will ich vielleicht mal sagen, gehst du jetzt auf die Europawahl zu? Die steht jetzt ja auch kurz bevor. Die rechten Parteien werden leider immer stärker und du als, und das bist nicht überzeugter Europäer, du bist auch überzeugter Antifaschist, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ich denke, der erste Punkt ist wichtig, dass wir die Menschen davon überzeugen oder ihnen einfach mal aufzeigen, was Europa alles Positives hat. Also ich muss sagen, ich genieße Europa, das was die Reiserei betrifft. Wenn wir uns erinnern, wie wir noch Kinder waren, sind wir nach Spanien gefahren, mussten wir über 2, teilweise auch 3 Grenzen fahren, wenn wir über die Schweiz gefahren sind, Ausweise zeigen und sonst was. Wir leben heute in einer absoluten Freiheit. Unsere Kinder können studieren, wo sie wollen. Wir können arbeiten, wo wir wollen. Und wir lernen, können ohne Probleme andere Kulturen kennenlernen. Und das ist für mich erstmal ein ganz entscheidender Punkt. Die Angst ist natürlich da, dass Europa einen Rechtsruck hat. Wenn ich jetzt an Ungarn denke, Orban, ich gucke Le Pen, Frankreich, ich gucke Meloni in Italien an, ich gucke mir Wilders in Holland an, müssten wir Angst haben. Aber meine Hoffnung ist, dass die Menschen wach werden und sehen, wie toll die Demokratie ist in Europa und eine entscheidende Frage ist, also mir gefällt zum Beispiel diese Bewegung Pulse of Europe total gut, weil ich fand, die hat sowas Positives zu Europa rübergebracht. Die Frage ist, wie kriegen wir das auch als Demokraten rübergebracht, dass die Leute zur Wahlurne gehen und sagen, ja, ich wähle diese europäische Demokratie, diesen europäischen Zusammenhalt, diese europäische Solidarität, die wir haben. Und da stehen wir vor einer ganz großen Aufgabe. Angst habe ich nicht. Angst hätte ich vor einem halben Jahr gehabt. Aber mittlerweile habe ich ein total geiles Gefühl und auch total Mut, etwas zu verändern, zu bewegen oder auch nach vorne zu schieben, wenn ich sehe, wie viele Menschen mittlerweile in Deutschland aufstehen und sagen, hey, hier war eine rote Linie, da sind jetzt Leute rübergegangen und wir verteidigen diese rote Linie. Und wir werden immer mehr und das tut so gut und das macht mir für Europa unheimlich Mut.
Geht alle wählen, man kann es nicht anders sagen. Ja. Total wichtig, eine der wichtigsten. Weil früher hat man bei den Politikern die zweite Garde immer nach Europa geschickt, was war nicht so wichtig, aber da hat ja auch ein Umdenken eingesetzt, so ein bisschen in den meisten Ländern. Also total wichtige Wahl, denk dran. Ich habe es eben gerade auch so kurz angerissen, du bist ein Antifaschist. Andere würden sagen, das ist nicht eine Beleidigung. Erklären wir doch mal den Hörern, die diesen Begriff Antifaschismus vielleicht falsch besetzen, doch mal, was es genau bedeutet.
Gut, der Begriff Antifa, man sagt ja auch bei Antifaschisten, Abkürzung Antifa, wird leider häufig negativ besetzt. Ja, durch irgendwelche autonomen Bewegungen, ich sage auch mal durch linksradikale Bewegungen, die gleichzeitig, man denke an G20, zu Gewalt aufrufen oder auch Gewalt ausüben. Für mich ist Antifaschist, ich denke, jeder Demokrat ist ein Antifaschist, weil wir gegen jegliche Art von Faschismus sind. Und deshalb, wir versuchen gerade auch diesen Begriff Antifaschist wieder positiv zu besetzen, indem wir sagen, wir sind Demokraten, wir sind Antifaschisten, wir sind gegen Faschismus. Und wenn man sich anguckt, wer alles sich als Antifaschist betitelt hat, auch ein Konrad Adenauer hat sich als Antifaschist betitelt, er hat gegen das Hitler-Regime gearbeitet. Und deshalb, es ist eine Frage, die wir langfristig klären müssen oder den Leuten deutlich machen müssen, dass dieser Begriff positiv ist und nicht negativ. Deshalb, wir müssen weg von dieser Hufeisentheorie, die es ja gibt, die auch gerne von Union und von anderen benutzt wird, wo man sagt, ein Antifaschismus gleichstellt mit einem Rechtsradikalismus. Nein, das geht nicht. Für mich heißt Antifaschismus auch Bildungsarbeit. Wir müssen aufklären und bilden die Menschen. Wir müssen den Menschen aufzeigen. Deshalb der Spruch ist aktueller, denn nie wieder ist jetzt. Mhm. Und da haben wir einen Auftrag erhalten als Antifaschisten, dass wir jetzt aufklären müssen, was war und wie wir uns die Zukunft vorstellen.
Du hast in der Vergangenheit schon öfters auch Anfeindungen und sogar auch Angriffe abbekommen. Wie geht man damit um als Mensch?
Wenn es dich persönlich betrifft, ich kenne das schon über einen längeren Zeitraum her. Ich hatte es als Jugendlicher im Ruhrgebiet, wo mir Steine ins Auto geflogen sind, dann geht man da lockerer mit um. Wenn es die Familie betrifft, mein Sohn, meine Frau, die es massiv betroffen hat, das sind die beiden wichtigsten Personen, die es für mich gibt, dann stellt man sich schon viele Fragen. Ist das richtig, was du machst? Deshalb, ich habe, wie die Angriffe damals kamen, meine Familie entscheiden lassen, machen wir weiter oder ziehe ich mich aus diesem politischen Geschäft zurück, weil es ging um meine Familie. Und ich glaube, das war auch der Angriff, der gewollt war. Man wollte meine Familie zerstören. Mhm. Und da muss ich sagen, mein Sohn, der damals 17 war, Lukas, und meine Frau, die du ja auch kennst, haben damals mich groß angeguckt und haben gesagt, nein, wir geben nicht auf. Wir machen weiter, wir stehen geschlossen als Familie. Und ohne die Kraft meiner Familie und die Unterstützung meiner Familie und gerade meiner Frau hätte ich das nie durchgehalten und würde es auch heute nicht durchstehen.
Ganz liebe Grüße auch von meiner Seite an die beiden. Die können stolz auf den Papa und den Mann sein und du kannst auch stolz auf deine Familie sein.
Ja, ich denke mal, ich kann stolz auf meine Familie sein.
Wie stolz warst du, als dein Sohn Lukas, den ich auch gut kenne, zu dir gesagt hat, so, ich gehe jetzt zur Bundeswehr?
Oh, Schenke, du bist gemein. Also, Lukas hat mir dann irgendwann mal erklärt, Lukas hatte in Gießen studiert und wir merkten, er ist ein bisschen unglücklich dort. Und dann kam er irgendwann mal und sagte, ey, ich fahre nächste Woche nach Köln. Was machst du da? Ja, ich habe mich bei der Bundeswehr beworben, ich möchte mein Studium bei der Bundeswehr machen. Ich dachte, oh Mist. Oh Gott. Weil ich bin eher so ein Kind der Friedensbewegung gewesen. Ja, Schock saß tief. Aber dann hat er mir erklärt, so fällt man bei einer Prüfung durch, darf man sofort nach Hause fahren. Also ich hätte alles drauf gewettet, der ist am Mittwoch wieder da. Ja, es wird Mittwoch, es wird Donnerstag und freitags kam mein Sohn freudenstrahlend, er hat es bestanden. Es war schwer für uns zu verstehen, aber mittlerweile akzeptiere ich es. Und er hat sein Glück dabei gefunden. Und ich sage, es ist wichtig, dass wir auch vernünftige Menschen beim Bund haben, weil wir haben oft genug gehört, auch was Rechtsradikale betrifft und sonstige. Und auch Menschen, die ein gewisses Feingefühl haben und die politisch auch richtig ticken. Und heute sage ich, mein Sohn ist Offizier. Er macht jetzt gerade sein Studium fertig, ist Oberleutnant, glaube ich. Ich habe da keine Ahnung von. Aber ich bin unheimlich stolz auf ihn.
Ja, tolle Entwicklung auch. Ich habe ihn ja vor einiger Zeit mal gesehen. Also das tut ihm gut.
Ja, ihm macht Spaß. Und das wichtig ist, er muss das machen, was ihm gefällt und nicht, was mir gefällt. Wir haben ja auch nicht gemacht, was unseren Eltern gefällt.
Eben, und das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Wie stolz war dein Vater, als du gesagt hast, ich bin jetzt doch in der SPD?
Das hat mein Vater nicht mehr erlebt. Aber ich weiß nicht, ob er stolz gewesen wäre. Mein Vater war eher stolz darauf, dass wir Menschen sind. Mein Bruder und ich, dass wir die Menschlichkeit waren. Und denen ging es nicht drum. Also er hätte nie akzeptiert, wenn wir in einer rechtsradikalen Partei wären oder so. Für meinen Vater war einfach wichtig, ja, dass wir auch immer wieder wussten, wo wir herkommen, wo unsere Wurzeln liegen. Und bei uns liegen die Wurzeln halt auch in der Familie ganz stark in der Arbeiterklasse, in der Arbeiterbewegung. Dadurch sind wir geprägt. Und wo der Begriff, meine Eltern haben schon früh Hilfsaktionen mitgemacht für andere Menschen. Und ich denke, das hat mich dann auch sehr geprägt im Leben.
Wie sehr hat dein Vater dich geprägt? Wie sehr war er Vorbild?
Wie er noch gelebt hat, habe ich ihn gar nicht so als Vorbild gesehen. Wie er tot war, wie er gestorben ist, habe ich gemerkt, da habe ich meinen Vater mit ganz anderen Augen noch gesehen, habe er gemerkt, wie er mir fehlt. Bei mir fehlten auf einmal auch die Gespräche mit meinem Vater. Und ich denke, im Nachgang, er hat uns eins gegeben, weil mein Vater war ein Flüchtlingskind, für den Familie einen ganz hohen Wert hatte. Und da hatte, und das merke ich jetzt, wie wichtig es war, dass ich diesen Vater hatte, der auch diese Erlebnisse hatte. Er hat nie mit mir über seine Kindheit gesprochen. Aber Lukas wusste über seine Kindheit, weil es waren, er hat eine schwere Kindheit gehabt als Kind in Kriegsgefangenschaft und alles Mögliche, keine Eltern gesehen, vom Vater verstoßen und so Sachen alles. Und für ihn war Familie ein hohes Gut und das habe ich übernommen. Und das, und vor allen Dingen für ihn war der Mensch immer wichtig. Das habe ich übernommen und das sind die größten Werte, die er mir mitgeben konnte.
Bin mir sicher, dein Vater wäre stolz auf dich, wenn er auch gesehen hat, was aus dir geworden ist.
Naja, manchmal war er sauer auf mich.
Ein anderes Kind von dir, bleiben wir bei deiner Familie. Fuller stellt sich quer. Kann man das so bezeichnen? Wie kam es zur Gründung von Fuller stellt sich quer?
Eieiei. Vor knapp 10 Jahren, ich war gerade im Urlaub, sage ich zu meiner Frau, boah, wir haben nächstes Jahr 70 Jahre Befreiung vom Faschismus. Da müssen wir müssten mal in Fulda mal eine Veranstaltung machen. Sagt meine Frau zu mir, ja, dann mach mal was. So, mit den Gedanken bin ich den ganzen Urlaub, ich nenne es jetzt mal so, schwanger gegangen. Bin aus dem Urlaub zurückgekommen, habe Martin Übelacker angerufen, weil ich wusste, Martin ist einer, der macht alles mit ja. mir. Und herzensgute Seele. Habe ihn angerufen, sag Martin, wir machen was. Ja, was machen wir denn? Sag ich habe mit Esther Becerano gesprochen, wir machen ein Konzert mit der Esther Becerano. Ups, von was bezahlen wir das? Sag ich, weiß ich noch nicht. So fing das Ganze an. Wir haben dann ein Treffen gemacht mit verschiedenen Leuten, war ein kleiner Kreis, wollten normal eine Veranstaltung nur machen mit Esther Becerano. Du warst ja damals auch da in der Orangerie, dieses beeindruckende Konzert mit der Mikrofonmafia ja. und den Schulen. Mehr wollten wir gar nicht machen. Aus der einen Veranstaltung sind 21 Veranstaltungen entstanden und es ist eine Bewegung entstanden an Leuten, die mitmachen wollten. Und dann war es im Januar 2015. Wir hatten eine ganz starke Pegida-Bewegung in Dresden und irgendwie sind wir an so eine E-Mail gekommen, dass jemand aus Fulda Kontakt zu Lutz Bachmann, den Begründer von Pegida Dresden, hatte. Und die haben einen Termin vereinbart, dass sie in Fulda demonstrieren wollen. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Nicht in unserer Stadt. Wir müssen vor denen auf die Straße. Es ist unsere Stadt und das wollen wir auch dokumentieren. Innerhalb von ein paar Tagen haben wir eine Demonstration vorbereitet, die auch genehmigt worden ist, die sehr beeindruckend war bei Schneeregen und Glatteis.
Ich war dabei.
Ja, und mit viel Angst, ja. weil ich weiß noch, ich stand mit einem Lautsprecherwagen auf dem Bahnhofsvorplatz. Es waren noch 10 Minuten zur Demo und es war keiner da. Ich stand da ganz alleine und auf einmal kamen die Menschen von überall geströmt und wir haben über 1.500 damals auf die Gasse gekriegt. Und dann wurden wir von der Fuldra Zeitung, glaube ich war es, ja, gefragt, was macht ihr hier? Sag ich, wir stellen uns quer. Und dann stand nächsten Tag in irgendeinem Medium, Fulda stellt sich quer. So, dann haben wir als Initiative weitergearbeitet und nach den Veranstaltungen mit Esther Becerano und allen weiteren sind wir immer stärker geworden und haben uns dann Ende 2015 als Verein organisiert, sind ein eingetragener Verein, haben mittlerweile weit über 200 Mitglieder, haben uns eigene Strukturen aufgebaut und ich denke, wir haben in Fulda auch ein bisschen die Welt mit verändert.
Du bist Vorsitzender vom Verein?
Ja.
Und wie wichtig war das Kreuz auch oder ist das Kreuz für Fulda stellt sich quer?
Ja, das Kreuz, man kann es gar nicht beschreiben. Fulda stellt sich quer und Kreuz, es ist eine Einheit. Es ist eine ganz, ganz tiefe Freundschaft zum Kreuz. Ein Miteinander. Das Kreuz war ziemlich am Anfang schon Mitglied von Fulda stellt sich quer. Und es gab auch am Anfang den Spruch, Fulda stellt sich kreuz und quer, wo wir gespielt haben. Und für mich ist das Kreuz, nicht weil nur Freunde auch arbeiten, sondern für mich ist das Kreuz einer der wichtigsten Partner oder der wichtigste Partner mit von Fulda stellt sich quer. Da hängt so viel dran, ob es das Herzberg-Büro ist. Wir sind eine Einheit und wir wissen, dass wir uns aufs Kreuz immer wieder verlassen können. Und dass das Kreuz uns auch mit sachlicher Kritik, dass sie uns mit sachlicher Kritik unterstützen. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass man auch sagt, hey, da müsst ihr doch mal und so weiter. Also das Kreuz gehört zu uns.
Sehr schön, hast du schon gesagt. Du hast die Ukraine angesprochen. Da auch da, zusammen mit Fulda stellt sich quer, unterstützt du auch schon seit einiger Zeit da die Menschen. Erzähl mal von der Arbeit dort.
Ja gut, wir haben angefangen mit der Ukraine. Wir haben die Kundgebung organisiert in Fulda, wo der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine geschehen ist. Kurz darauf haben wir die erste Kundgebung organisiert, haben 14 Tage später den Markt der Solidarität in Fulda organisiert, um Unterstützung für die Ukraine zu erhalten. Wieder 14 Tage später gemeinsam mit dem Kreuz ein total, ich nenne es jetzt einfach mal flapsig, geiles Konzert für die Ukraine im Kreuz mit den Bastas, mit Rick Washington, Frank Tischer, sehr beeindruckend mit Ukrainerinnen, die geflüchtet sind, haben dann angefangen, Solidaritätsarbeit zu machen, unterstützen mittlerweile 3 Kinderwaisenheime in der Ukraine, ein Reha-Zentrum und ein Krankenhaus und sind aktuell total stolz. Wir werden in der 12. KW 60 Tonnen, man kann sich kaum vorstellen, die wir gespendet bekommen haben, an Lebensmittel in die Ukraine spenden. Also wir kriegen 2 LKWs wohl aus der Ukraine, die vollgeladen werden mit Medikamenten, Lebensmittel und so weiter, sodass wir die Ukraine oder unsere Projekte ein halbes Jahr mit Lebensmitteln versorgen können. Und das macht uns unheimlich stolz.
Du bist ja selber auch vor Ort gewesen. Ja. Und wie war das, die Menschen dort zu sehen und zu sehen, wenn ihr dann ja die Sachen, die ihr mitgebracht habt, auspackt, präsentiert?
Das Präsentieren, das Auspacken ist spielt eine Nebenrolle. Ja. Die Hauptrolle ist, wenn du dir die Augen anguckst von Menschen, die geflüchtet sind. Und wir betreuen ein Waisenheim mit Kindern aus dem Donbass und aus Mariupol, die ihre Eltern verloren haben während des Krieges. Mhm. Und wenn du 3-jährige Mädchen siehst, die vergewaltigt worden sind und geschändet worden sind am Körper, das hältst du nicht durch, Shaggy. Und da machst du dir keine Gedanken drüber, was bringst du dort an Ware rein. Für uns ist das Wichtige, wir arbeiten dort mit einer starken Hilfsorganisation zusammen. Wir helfen da, wo wir helfen können. Was wir schaffen als Verein, wir schaffen unheimlich viel. Und es gibt ganz tolle Vereine auch hier in Fulda noch, die ganz tolle Solidaritätsarbeit zur Ukraine machen. Und das ist wichtig, dass wir den Leuten was geben. Aber was ein ganz wichtiger, also was bei mir ein wichtiger Punkt ist, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ich will kein Danke hören. Das Danke geben mir die Augen der Menschen, denen wir etwas bringen. Und deshalb interessiert mich auch nicht, wie gucken die Leute, wenn ihr was bringt, sondern ich gebe das, was geht. Oder wir geben als Verein das, was geht. Und für mich ist einfach wichtig, wenn ich die Augen der Menschen sehe und wenn gerade Kinderaugen mal ein bisschen lächeln. Und das entschädigt dann für alles.
Und dort auch, also man sieht ja auch in den Augen an, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt leider nicht sehen, wie dir manche Themen auch wirklich sehr nahe gehen. Das jetzt eben natürlich, als du über deine Familie gesprochen hast, auch du bist wirklich jemand, eine ganz ehrliche Haut, würde ich mal sagen. Das ist ein ganz ehrlicher Mensch, der klar manchmal auch aneckt, das ist aber auch gut so, aber jemand, dem man, glaube ich, auch vertrauen kann. Und gerade wie du auch sprichst und wie du jetzt gerade schaust, das ist sehr rührend, muss ich sagen. Was passiert mit deinen Augen? Glänzen sie, wenn ich Kuba anspreche?
Kuba, mein Lieblingsurlaubsland gewesen. Ja. Kuba, mein Herz schlug für Kuba. Natürlich, diese Revolutionsromantik, Che Guevara. Ich selber habe die erste Gewerkschaftsdelegation nach Kuba geleitet, eine Jugendgewerkschaftsdelegation, positive Erinnerungen. Und die schönste Erinnerung an Kuba ist, mein Sohn wurde definitiv auf Kuba gezeugt. Also wir wussten es auch nicht, aber wir konnten es hinterher nachvollziehen. Und deshalb nochmal eine besondere Liebe zu Kuba. Und die Liebe ist einfach auch die Liebe dort zu Menschen. Also ich habe dort eine Kinderklinik unterstützt mit Leuten, wo eine Kinderkrebsklinik unterstützt haben. Und diese Dankbarkeit, die wir dort bekommen haben, die war brutal. Also die Leute haben nicht viel, haben aber von diesen wenigen, was sie haben, unheimlich viel gegeben. Und ja, und was Kuba noch sagt, ja, ich sammle kubanische Rumsorten. Ja. Eine Flasche, auf die ich unheimlich stolz bin, Die wurde vor der Revolution abgefüllt und ein 5-jähriger Havanna Club. Und mit Revolution auf Kuba wurde dieser Rum freigegeben. Das heißt, diese Flasche gibt es gar nicht mehr offiziell. Und davon habe ich eine Flasche mit meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt. Und da bin ich unheimlich stolz drauf.
Zum letzten Geburtstag?
Ja, zum letzten Geburtstag. Und ich versuche dann so verschiedene kubanische Rumsorten zu sammeln. Ich selber trinke so gut wie keinen Alkohol. Aber so Mojito, den trinke ich doch schon mal ganz gerne. Aber ich finde es schöner, die Flaschen zu sammeln und sich anzugucken.
Aber hätte dein Sohn nicht auch Fiedel jetzt heißen können, mit Vornamen, oder?
Ach nee, lass mal, da passt Lukas schon besser. Ja, da
passt Lukas auf jeden Fall besser. Kommen wir zum Ende schon des Podcasts. Vielen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast. Du bist ja ein großer Konzertfan, hast du angesprochen, auch ein Herzberg-Fan, also auch Festivals, aber das Herzberg-Festival liegt ja auch besonders nahe. Na, vielleicht noch ein paar Worte zum Herzberg-Festival.
Ganz schön ist, wie wir zum Herzberg-Festival gekommen sind. Ja. Dank Vovo Wortmann. Ja. Ich werde den Tag nie vergessen. Ich war bei Vovo im Büro. Wir wollten irgendwas absprechen. Herzberg hatte ich nichts mit zu tun, da waren ja Hippies. War nicht so ganz meine Welt, dachte ich. Hm. Und dann bin ich beim Vovo im Büro und da lief Musik von J.J. Gray, ein sauguter Bluesmusiker. Hm. Ich sag, boah, ey, Vovo, geil, J.J. Gray. Du kennst den? Ich, klar, der spielt auf dem Berg. Ich gebe dir Tickets. Okay, meine Frau und ich zum Herzberg. Ja. Donnerstags wollten nur J.J. Gray gucken. Aber das Herzberg hat uns so mitgenommen und seitdem sind wir Dauergäste auf dem Herzberg und es ist das schönste Festival, was es für uns so gibt, weil das einfach eine positive Atmosphäre ist. Ich sehe dich regelmäßig dort auf dem Herzberg.
Das Nachbarn, das liegt ja sehr gegenüber.
Richtig. Und es ist einfach so ein tolles Miteinander und ich sag mal, manchmal ist die Musik sekundär, sondern primär ist wirklich, wie wir da oben auf dem Berg alle zusammenstehen.
Ja. Ganz liebe Grüße auch an den Wolfgang Wortmann. Glaube ich, einer der 2, 3 Menschen, die mich am meisten im Leben geprägt haben. Das habe ich ihm noch nie gesagt. Das wird er jetzt wahrscheinlich im Podcast das erste Mal hören. Vielleicht freut er sich ja.
Ja, zu Recht. Also Vovo ist schon ein beeindruckender Mensch.
Vovo ist mein Spezialgast, und das kann ich jetzt schon mal teasern, für Folge 200 von Fulda Kultur, dem Podcast.
Okay.
Da freue ich mich schon drauf. Aber du bist ein heutiger Gast, beziehungsweise Gast gewesen und als Herzberg und als Festival-Fan darfst auch du natürlich, wie jeder Gast, einen Song für die Spotify-Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
Ja gut, ich sage jetzt mal Bukahara, Say No.
Ja.
Wäre es nach meiner Frau gegangen, hätte ich The Magic Mumble Jumble nehmen müssen. Hätte ich auch gern genommen, aber Say No finde ich schon ganz gut. Passt auch, sag nein.
Ja, sag nein. Vollkommen richtig, gerade in der heutigen Zeit, häufiger mal nein zu sagen und auch mal wirklich auf den Tisch zu hauen und was zu sagen. So, das ist enorm wichtig. Und dafür gibt's auch so Menschen wie dich. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, ich verabschiede mich erstmal von allen Hörerinnen und Hörern. Bedanke mich bei dir, Cheggy. Grüße jetzt natürlich, ich könnte jetzt sagen, meine Oma, meine Tante und alle. Nein, ich grüße die Freunde vom Kreuz und alle Freunde vom Fulda stellt sich quer. Und ich hoffe, dass wir bald wieder mal gemeinsam auf der Straße stehen, so wie am 30.01. und zeigen, Fulda ist weltoffen, bunt und tolerant.